Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen zu Staatslexikon Online, der Podcast. Heute in der zweiten Serie, in der es um China gehen wird und dabei in der ersten Episode zum Thema China. Ich bin heute hier mit Frau Annalena Shaw. Frau Shaw ist Studentin der Staatswissenschaften im Master an der Universität Passau und Mitarbeiterin bei uns im Projekt Staatslexikon Online. Herzlich willkommen, Frau Shaw.
Vielen Dank meinerseits. Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen und dann später unseren Interviewpartnerinnen in das politische System Chinas einzutauchen.
Das freut mich auch sehr. Mein Name ist Sophie Haring. Ich bin Mitarbeiterin im Projekt Staatslexikon Online und bin auch sehr gespannt auf das, was wir im Weiteren lernen werden über China, über das politische System, aber auch über Aspekte wie Wirtschaft, ideologische Hintergründe oder auch die Außenpolitik des Landes. China ist allein schon aufgrund seiner reinen Fläche eins der bedeutendsten Länder, nämlich eins der größten Länder der Erde. Es hat 9.596.960 Quadratkilometer Fläche. Und um das ein bisschen einschätzen zu können, werde ich jetzt nicht das typische Beispiel der Fußballfelder nehmen, denn dann kommen wir, glaube ich, nicht zu einem guten Ende. Aber eben als Vergleich, das flächenmäßig größte Land der EU ist Frankreich mit 643.800 Quadratkilometern. Also hier sieht man schon rein flächenmäßig diese enorme Größe und Bedeutung Chinas. China selbst ist nochmal aufgeteilt in Provinzen, Hauptstadt und einzelne sehr bedeutende Städte. Und auch hier kann man ganz eindeutig wieder die Größe des Landes erkennen, wenn man nach Einwohnern in den größten Städten geht, dann ist es so, dass die 10 größten Städte Chinas jeweils zwischen 22 Millionen Einwohnern und 9,5 Millionen Einwohnern haben. Um das etwas zu verdeutlichen, Shanghai hat 21,9 Millionen Einwohner, Beijing 18,96 Millionen Einwohner, und Shenzhen 17,49 Millionen Einwohner. Das ist immer noch größer als Paris, denn Paris hat 11,4 Millionen und für uns vielleicht das naheliegendste Beispiel Berlin. Berlin hat 3,82 Millionen Einwohner. Also auch hier nicht nur in der Fläche, sondern auch in der reinen Größe, was Bewohner, Einwohner angeht, ist es ein großes Land, ein wichtiges Land. Wie genau ist der Raum denn jetzt eigentlich geordnet? Ich hatte schon angesprochen, dass es diesen Unterschied gibt zwischen Provinzen, zwischen Städten und Hauptstadt. Aber wie genau wird das organisiert?
Erstmal ganz generell. China ist ein Einheitsstaat, also ein Zentralstaat, in dem von der Hauptstadt Peking aus die Staatsgewalt über das ganze Staatsgebiet ausgeübt wird. Das Land ist in 22 Provinzen, 5 autonome Regionen, 4 regierungsunmittelbare Städte mit dem Status einer Provinz und 2 Sonderverwaltungsgebiete gegliedert. Als autonome Regionen werden Gebietseinheiten bezeichnet, in denen vermehrt Minderheiten leben. Ein Beispiel hier ist die autonome Region Guangxi an der Grenze zu Vietnam, ein historisches Siedlungsgebiet des Volkes Zhuang, in der heute zahlreiche Minderheiten leben. Bei den regierungsunmittelbaren Städten Peking, Chongqing, Shanghai und Tianjin handelt es sich um Metropolgebiete, die stadtstaatlich organisiert sind. Während die Provinzen doppelt unterstellt sind, also unter die Zentralregierung und unter eine Provinzregierung, sind die regierungsunmittelbaren Städte alleinig unter die Zentralregierung unterstellt. Die Autonomie dieser Gebietstypen ist in der Praxis oftmals etwas größer, als diese Statuten erkennen lassen. Das Hauptgeschäft der Provinzbehörden ist zwar die Anwendung der zentralstaatlichen Politik, sie treffen aber auch eine Reihe von Einzelentscheidungen, die Firmen, Bürger, Städte und Dörfer betreffen. Die Sonderverwaltungsgebiete Hongkong und Macau sind aus den früheren Kolonialstädten Großbritanniens und Portugals hervorgegangen. Hongkong gehört erst seit 1997 wieder zum chinesischen Staatsgebiet. Ihm wurde ein Sonderstatus mit nennenswerter Selbstverwaltung zugebilligt. Bis 2047 wurde Hongkong zugesichert, sein eigenes politisches, wirtschaftliches und rechtliches System beibehalten zu dürfen. Diese Freiheiten werden allerdings seit Jahren immer weiter abgebaut. Und wer lebt in diesem politischen Raum? Wie groß ist die Bevölkerung Chinas und wie ist sie zusammengesetzt?
In diesem Raum, den Sie jetzt gerade so schön einmal für uns aufgebrochen haben, was die politische und auch geografische Ordnung angeht, leben insgesamt 1,426 Milliarden Menschen. Damit ist China auch das bevölkerungsreichste Land der Welt. Wir hatten ja schon mal eine grobe Idee gerade bekommen, als wir über die Größe der Städte gesprochen hatten. Auch hier ein kurzer Vergleich. In der gesamten EU der 27 leben 446,8 Millionen Menschen. Gerade wenn wir von außen schauen, dann denken wir an die Chinesen als einen großen Block. Das trifft so aber nicht zu. China ist ein Vielvölkerstaat, denn insgesamt leben dort 56 auch politisch anerkannte Ethnien. Allerdings sind 90% der Bevölkerung Han-Chinesen. Also es gibt eine starke Dominanz einer dieser Ethnien. Wie ich eingangs gesagt hatte, wollen wir uns heute mit der Geschichte des Landes beschäftigen, um zu sehen, welcher Weg hat zu diesen Fakten, die wir jetzt als Einstieg genannt haben, überhaupt geführt. Wichtig dabei ist zu sagen, dass wir wirklich nur Schlaglichter liefern können, denn auch im Rahmen eines solchen Podcasts und einer einzelnen Episode ist es uns einfach nicht möglich, in die Details einzutauchen. Wir haben uns dabei entschieden, dass wir etwas mehr in die Tiefe gehen ab 1949, also ab der Gründung der Volksrepublik China. Davor haben wir eine lange und auch sehr bewegte Zeit. Auch da ist manchmal der Eindruck, es gab eben das Kaisertum und danach kam dann irgendwann die kommunistische Volksrepublik. Dem ist aber natürlich nicht so gewesen, denn wir reden auch über einen sehr langen Zeitraum. Wenn wir über das Kaiserreich reden, dann beginnen wir mit der Shang-Zeit und diese wird auf das 14. bis 11. Jahrhundert vor Christus datiert. Wir reden also über eine lange Zeit, die auch selbst gekennzeichnet war durch gegenseitige Eroberungen, durch Konflikte zwischen den Eliten, aber auch zwischen eben verschiedenen Gruppen und Bevölkerungsgruppen. Der Niedergang dieser großen Dynastien begann in etwa schon im 18. Jahrhundert und wurde dann auch noch verstärkt durch koloniale Bestrebungen, wenn wir zum Beispiel an die Opiumkriege oder auch die Boxeraufstände denken, um nur zwei große Begriffe zu nennen, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer schon einmal gehört haben. Wie ich es eben schon gesagt hatte, es werden hier nur kurz Schlaglichter genannt und eines der wichtigsten Schlaglichter, denn es wird als das Ende der Kaiserzeit gesehen, ist die Ausrufung der Republik Chinas im Jahr 1911. Auch in dieser Zeit kommt es dann nochmal zu großen Umorganisationsbewegungen im Land und 1921 wird die Kommunistische Partei Chinas gegründet, was für uns natürlich auch sehr wichtig ist, weil das bis heute die zentrale, dominante Struktur in China ist. Es kommt zum Sino-Japanischen Krieg und zum Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten und der Kommunistischen Partei Chinas. Nach diesen kommt es 1949 zur Gründung der Volksrepublik China nach Vorbild des russischen sowjetischen Systems. Und mit der Zeit ab 1949 spätestens, aber auch schon vorher in den Auseinandersetzungen, ist stark der Name Mao Zedong bzw. das Schlagwort Maoismus verbunden. Frau Shaw, was genau habe ich mir eigentlich darunter vorzustellen?
Unter der Mao-Ära oder auch dem Maoismus kann man drei verschiedene Bedeutungsfelder betrachten. Zum einen natürlich die historische Phase der Dominanz Mao Zedongs innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas, während der er das Amt des Staatspräsidenten und des Parteivorsitzenden auf sich vereinigte. Zum anderen die Grundzüge seines politischen und philosophischen Denkens, wie er sie durch Umformung und Interpretation der Ideen von Marx und Lenin entwickelte. Das dritte Bedeutungsfeld betrachtet seine konkrete politische Herrschaftspraxis. Nach 1949 gewann die praktische Anschauung der Sowjetunion für China konkret an Bedeutung. Die bis 1930 noch geächtete Sowjetunion war bis 1950 trotz eines verheerenden Weltkriegs zur Weltmacht aufgestiegen. Deshalb gab es trotz persönlicher Konflikte zwischen Mao und Stalin keinen Grund, beim Aufbau des sozialistischen Systems in China nicht dem sowjetischen Beispiel zu folgen. In China wurden bis 1956 90% der bäuerlichen Haushalte während Maos Kommunenbewegung in ländliche Kollektivwirtschaften gezwungen. Nach einer Übergangsphase, in der noch private Unternehmer geduldet wurden, übernahmen chinesische Kader, die in der Sowjetunion geschult wurden, die Wirtschaftslenkung. Sie errichteten ein planwirtschaftliches System, das den Ressourceneinsatz und die Produktion zentral festlegte und nach strikten Regeln dezentral verteilte. Schließlich wurde auch die Armee in eine professionelle Militärorganisation umgewandelt. Die führenden Positionen erhielten ihre militärische Ausbildung an sowjetischen Akademien. Auch die gesamte Struktur, die Ränge, Befehlsstränge, Reglements und die Taktik der sowjetischen Armee wurden kopiert. Die Institutionen des Staates, der Wirtschaft und der Streitkräfte wurden umstrukturiert. Sämtliche Führungspositionen unterlagen der Kommunistischen Partei. Sie schlug den Positionsinhaber vor oder musste umgekehrt den Personalvorschlägen der Staats- und Wirtschaftsverwaltungen zustimmen. Schritt für Schritt eignete sich so China die Errungenschaften eines modernen Staates an. Allerdings klafften die Auffassungen darüber, ob das sowjetische Modell auch wirklich das richtige Modell für China war, schnell auseinander. Besonders Mao hieß es nicht gut, dass China so stark dem sowjetischen Sozialismus nacheiferte. Den Erfolg der chinesischen Revolution schrieb er der Volksnähe der Kommunisten, ihrer einfachen Lebensweise, der egalitären Gesinnung und dem Primat der Ideologie zu. Für ihn zählten Gesinnungstreue und Willenskraft stärker als Wissen und Professionalität. Sein politisches Kapital bestand in dem Mythos des Revolutionsführers und genau dieser verblasste in den ersten Jahren des Sozialismus. Da empfand Mao den bürokratischen Superstaat als Verfälschung seiner Idee vom Sozialismus mit chinesischem Gesicht. Er wollte die vergangene Welt der Revolutions- und Bürgerkriegsjahre, in der sich alles um Politik und um das Resonieren über Politik gedreht hatte, in die Gegenwart zurückholen. 1958 setzte er den großen Sprung nach vorne durch. Durch diese Kampagne sollte die geplante industrielle Produktion, insbesondere die Stahl- und Metallproduktion, in einem gewaltigen Kraftakt gesteigert werden. Dafür sollten die Massen, also die einfachen Menschen in Stadt und Land, bäuerliche Kommunen und sogar Verwaltungsbehörden aus Schrott, Blech und Draht verarbeitungsfähigen Stahl schmelzen.
Das klingt sehr ambitioniert. War diese Politik erfolgreich?
Nein, die Kampagne brachte das Land sogar an den Rand des Chaos. Metallgegenstände in Haushalten und Büros wanderten in Öfen, die durchweg minderwertigen und industriell gar nicht nutzbaren Stahl produzierten. Bauern, Schulen, Universitäten und Verwaltungen vernachlässigten ihre Aufgaben, weil sie ihre Zeit mit Industriearbeit verbringen mussten, wodurch letztendlich Ernten gar nicht eingebracht werden konnten und auch die nächste Aussaat vernachlässigt wurde, sodass der große Sprung in einer gigantischen Hungersnot endete. Ihr fehlen in den Jahren 1959, 1960 nach groben Schätzungen, vor allem auf dem Land, Menschen in zweistelliger Millionenzahl zum Opfer. Die Politik des großen Sprungs wurde in den Jahren 1960, 1961 deutlich zurückgenommen und Mao zog sich mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Er beobachtete allerdings weiterhin die Entwicklung in der übrigen sozialistischen Welt, wobei die von Stalins Nachfolgern betriebene Entstalinisierung sein Misstrauen eindeutig erweckte. Als Chruschtschow den Weg der friedlichen Koexistenz mit der kapitalistischen Welt einschlug, um eine nukleare Eskalation zu verhindern, erkalteten die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China zunehmend. Für Mao hatte die Sowjetunion Verrat am Sozialismus begangen. Fortan begegnete er auch den eigenen Eliten von Partei, Staat und Armee mit starkem Misstrauen. Überall verortete er Verräter.
Wie genau hat er denn versucht, solchen Entwicklungen in China und damit eben auch den Verrätern beizukommen, also das zu vermeiden, dass es solchen Verrat am Sozialismus auch in China geben könnte?
Für Mao kam es darauf an, den revolutionären Elan zu erneuern, was nach seiner Auffassung nur im Kampf und Angriff auf alles Bestehende, auf die bestehenden Verhältnisse möglich war. Die Älteren, die sich auf einem nachrevolutionären Status quo eingerichtet hatten, sollten gestürzt werden. Dafür rief er 1966 die große proletarische Kulturrevolution aus. Diese wurde von einem scheinbar belanglosen literarischen Disput angestoßen. Eine Shanghaier Zeitung hatte die Rezension eines Theaterstücks veröffentlicht, die als verfremdete Kritik an der Staatsführung und somit an Mao aufgefasst wurde. Nun traten die ersten Roten Garden auf. Die Roten Garden bestanden mehrheitlich aus Schülern und Studenten, die von Radikalen im Umfeld Maos aufgerufen waren, ihre Lehrer und Professoren auf den Prüfstand zu stellen. Sie sollten ihre Vergangenheit durchleuchten und schauen, ob sie Verrat an der Revolution oder Kritik am großen Mao geübt hätten. Die Bewegung sprang von Schulen und Universitäten auf Verwaltungen, Betriebe und Parteidienststellen über. Die Opfer wurden geschlagen, eingesperrt, mit Schimpfplakaten behängt und mit sogenannten Schandtüten durch die Straßen geführt. Binnen weniger Monate kam das öffentliche Leben zum kompletten Stillstand. Mao zeigte sich nun in öffentlichen Auftritten vor den Roten Garden und rief dazu auf, die Verräter in der eigenen Partei zu bekämpfen. Die Roten Garden zersplitterten sich in moderate und radikale Gruppen und bekämpften sich oft gegenseitig, offen auf den Straßen. Die Situation eskalierte immer mehr zu bürgerkriegsartigen Zuständen, wobei sich Polizei und Justiz einfach passiv verhielten. Zahlreiche Funktionsträger, Intellektuelle und Künstler wurden in Straf- und Arbeitslager eingewiesen. Kinder, deren Eltern lagerhaft verbüßten, wurden sich selbst überlassen. Für mehrere Jahre fiel die Schul- und Universitätsbildung aus und das kulturelle Leben kam zum Erliegen. Während der Kulturrevolution entstand auch der berüchtigte Personenkult um Mao. Im berühmten roten Buch, der sogenannten Mao-Bibel, die jeder bei sich tragen musste, wurden die Worte des großen Vorsitzenden glorifiziert. Wie als Heiliger wurde er von der in Einheitskleidung uniformierten Gesellschaft verehrt. Erst als die Roten Garden 1968 dazu überging, ihre Auseinandersetzung mit schweren Waffen auszutragen, schritt die Armee ein. Auch Mao hatte nun eingesehen, dass ein weiteres Treibenlassen dieser Ereignisse in komplette Unregierbarkeit führen würde. Die Roten Garden wurden aufgelöst und viele der darin aktiven Jugendlichen zwangsweise in die Dörfer geschickt, um vom Volke zu lernen. Offiziell wurde sie im Jahr 1969 abgeblasen. Tatsächlich aber dümpelte das Land noch jahrelang inaktiv und steuerungsunfähig vor sich hin. Viele Staats- und Wirtschaftsfunktionäre befanden sich in Straflagern oder in der ländlichen Erziehung. Das Führungspersonal, das die Kulturrevolution erlebt hatte, verhielt sich zur Sicherheit abwartend. Mao hatte jetzt ein hohes Alter erreicht und lebte in Abgeschiedenheit von den Ereignissen im Land. Seine Abhängigkeit von seiner Frau und einer Politikergruppe um ihn herum wurde immer stärker. Zwischendurch verlor er sogar seine Sprachfähigkeit und man konnte kaum noch unterscheiden, ob seine Verlautbarung auch wirklich von ihm selbst oder einfach aus seiner Entourage kam. Erst nach seinem Tod 1976 hatte das Land die Chance auf einen Neustart. Aber wie sah dieser Neustart konkret aus? Wie hat sich China unter Maos Nachfolgern gewandelt?
Das Land hat sich ganz extrem verändert. Im Jahr 1976, also dem Todesjahr Maos, sprechen wir von einem Land, das weiterhin vor allem agrarisch geprägt war, in dem eine sehr große Zahl, sogar die Mehrzahl der Bewohnerinnen und Bewohner in Armut gelebt haben. Und heute im Jahr 2023 reden wir von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, in der immer noch sehr viele Menschen auch in Armut leben, aber es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und wenn man sich das dann eben klar macht, ist es doch wirklich in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum gelungen, dieser Aufschwung. Und das hat mit extremen Veränderungen auch auf politischer Ebene zu tun. Der Tod Maos war für die politische Führung und für die Eliten in dem Sinne auch ein Befreiungsschlag, als dass erst damit wirkliche Änderungen, Reformen überhaupt eingeführt werden konnten. Und um das Ganze etwas zu strukturieren, werde ich mich entlang arbeiten an einer Einteilung, die häufig vorgenommen wird, wenn es um Chinas neuere und neueste Geschichte geht, nämlich entlang der verschiedenen Führungsgenerationen der Kommunistischen Partei Chinas. Die erste ist um den Kern Mao Zedongs gebildet und das ist die Zeit, die Sie uns gerade ja auch so gut vorgestellt haben, Frau Shaw. Und die zweite Generation ist diejenige, die häufig unter dem Schlagwort die acht Unsterblichen der Kommunistischen Partei Chinas genannt wird, in Anlehnung an die chinesische Mythologie. Diese Personen waren selbst enge Weggefährten Maos, aber auch in Zeiten des Maoismus intern manchmal stärker mit in der politischen Schaltzentrale, an anderen Stellen dann tatsächlich auch komplett daraus entfernt. Das ist so ein weiterer Aspekt der nicht sofort sichtbaren Politik, die ständig stattfand. Nach 1976 beziehungsweise ab 1979 ist diese Generation die prägende Generation für die chinesische Politik. Und der zentrale Name, der Kern, um den sich das Ganze dann formiert hat, ist Deng Xiaoping, der als Pragmatiker gefasst wird, der auch schon als Pragmatiker unter Mao führende Positionen mit eingenommen hat. Aber hier sieht man auch den großen Unterschied zwischen Mao, Sie hatten es ja eben gesagt, ihm ging es mehr um die politische Idee dahinter. Es gab viel dieser Ideen von ideologischer Reinheit. Unter Xiaoping ist es sehr viel mehr der pragmatische Ansatz, dass man bestimmte Probleme lösen muss und wie man das macht. Und das erklärt auch mit eine Revision maoistischer Politiken, die hier vorgenommen worden ist. Es kommt dazu, dass wir grundsätzlich in dieser Zeit erstmal davon reden können, dass es eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung gibt, auch unter bestimmten Vorgaben der Politik, in dem mehr Freiheiten zugelassen werden. Die Idee, dass in Kommunen gearbeitet werden muss, die wird zurückgenommen. Stattdessen wird es wieder ermöglicht, dass die Bauern in einem gewissen Rahmen privatwirtschaftlich arbeiten. Also sie müssen immer noch bestimmte Mengen abgeben an den Staat. Aber was sie darüber hinaus erwirtschaftet haben und nicht selbst verbrauchen, das können sie dann auch verkaufen. Und da sehen wir schon, hier wird so ein erster Schritt Richtung Privatwirtschaft zugelassen. Und das Interessante ist, dass das unter der Überschrift eines Ausprobierens passiert. Also es gibt zunächst mal keinen großen Plan, wie genau es jetzt aussehen soll, sondern es wird einfach erlaubt, ein ständiges alltägliches Experimentieren zuzulassen. Und dann, was funktioniert, wird weiter fortgeführt. Es gibt Leitlinien und das sind die vier Modernisierungen, und zwar die Modernisierung der Wirtschaft, der Technik, der Wissenschaft und der Landesverteidigung. Das sind die Ziele, die sich eben die acht Unsterblichen der Kommunistischen Partei Chinas gesetzt haben. Was wir dabei auf der wirtschaftlichen Ebene sehen, dieses langsame Öffnen, das Ausprobieren, das Zulassen neuer freiheitlicher Räume, das spiegelt sich nicht im gleichen Maße im politischen Bereich. Sondern im politischen Bereich ist es ganz eindeutig immer noch so, dass wir von einer kommunistischen Parteidiktatur sprechen und auch ganz bewusst gesagt wird, alles, was im wirtschaftlichen Bereich passiert an Liberalisierung, darf gleichzeitig den Primat der Partei auf keinen Fall in Frage stellen. Es gibt durchaus verschiedene Bewegungen, die versuchen, bis zu einer sogar demokratischen Öffnung zu kommen, aber hier wird teilweise auch mit erschreckender Härte reagiert. Und ein Schlagwort, das wir dabei kennen und das auch immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit dem modernen China, ist der Tiananmen-Aufstand, das Tiananmen-Massaker bzw. die Tiananmen-Bewegung. Diese Tiananmen-Bewegung ist ein großer Einschnitt gewesen, auch außenpolitisch. Zu den außenpolitischen Positionen will ich dann gleich noch was sagen, aber erstmal zur Bewegung selbst. Es gab schon in den Jahren zuvor, also 1986, 87, vorsichtige Versuche, mehr Öffnung auch im Politischen zuzulassen. Und es gab auch schon einzelne, vor allem studentisch getragene Proteste in die Richtung. Es kam dann dazu, dass einzelne Politiker dem durchaus auch positiv gegenüberstanden. Und ein wichtiger Name dabei ist Hu Yaobang, der nämlich bereit war, auf diese Bewegung zuzugehen. Er war Generalsekretär der Partei, er wurde entfernt mit der Begründung, dass er damit den Primat der Partei gefährde. Und er starb dann am 15. April 1989. Und das war eigentlich der Moment, der die Tiananmen-Bewegung tatsächlich hervorbrachte. Denn die Studenten, die sich ihm sehr nahe fühlten, kamen in großen Mengen dann auf den Platz des Himmlischen Friedens, um dort Kondolenzbriefe, Kondolenzschreiben, Gedichte, Blumen niederzulegen. Und sie blieben aber dort. Und es kam dazu, dass dort große Proteste sich entwickelten. Wir reden hier eben vom April und in den folgenden zwei Monaten wuchs diese Protestbewegung an. Sie war auch nicht auf Beijing konzentriert, sondern ganz im Gegenteil, bis zu 75% aller Städte erlebten diese Protestbewegung. Und es war auch nicht auf die Studierenden konzentriert, sondern es hat eigentlich nachher die gesamte Bevölkerung, ich habe da in einem Text gelesen, die gesamte Bevölkerung außer die Landbevölkerung, also die Bauern und die obersten Chargen der Partei erreicht. Also auch Arbeiter, universitäre Mitarbeiter, all die haben sich dem angeschlossen und es kam zu einer Forderung nach möglichst mehr Demokratie. Das Ganze eskaliert dann allerdings in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989. Vorher war es schon so, dass nach und nach Panzer der Volksbefreiungsarmee versucht haben, nach Beijing hineinzukommen. Sie wurden teilweise von den Protestierenden daran gehindert. Sie kamen dann auf den Platz des Himmlischen Friedens und wurden gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Und man kann tatsächlich bis heute nicht beziffern, wie hoch die Zahl der Opfer ist. Man geht von einer Zahl zwischen mehreren hundert bis zu mehreren tausend aus. Und dieser letzte Punkt, der zeigt auch einiges über eines der Themen, die wir noch ansprechen werden in einer der weiteren Folgen. Nämlich, dass es hier wirklich dazu kommt, dass die öffentliche Meinung extrem kontrolliert wird. Also Tiananmen war danach etwas, was nicht mehr diskutiert wurde. Alle Nachrichten darüber wurden kontrolliert und es ist bis heute so und in den letzten Jahren hat es sogar noch zugenommen, dass je mehr man sich diesem Datum nähert, umso mehr wird kontrolliert. Dann wird es zum Beispiel schon schwierig, das Datum 4. Juni einzugeben. Also das ist tatsächlich eins der Zeichen. Hier wurde extrem viel Freiheit wieder zurückgenommen, die sich vorher teilweise durchaus entwickelt hatte und es kam zu viel restriktiveren Bewegungen wieder. Es gab durchaus, das habe ich gerade schon kurz angedeutet, es gab auch politische Reformen, was ja auch in dieser Revision der maoistischen Politik im Endeffekt dann ganz folgerichtig passieren musste. So hat zum Beispiel denn ganz prägend die neue Verfassung, die dann 1982 auch beschlossen wurde, vom Parteitag vorbereitet. Und ein ganz zentraler Punkt darin war die Beschränkung der Amtszeiten hoher Entscheidungsträger und damit auch die Beschränkung der möglichen Amtszeiten des Staatspräsidenten auf 2 von jeweils 5 Jahren. Das wird später nochmal interessant, dazu werden Sie vielleicht noch was sagen, wenn es eben um die aktuelle Führung geht. Also 1982 wird das eingeführt, um überbordende Macht zu kontrollieren. Und das war einerseits eine Bewegung hin zu mehr Freiheit, aber auch aus verschiedensten Gründen. Und da hatte auch das internationale Tableau vieles damit zu tun. Wir reden ja vom Jahr 1989, also die chinesische Führung, die hier so brutal reagiert hat, hatte eben auch über Monate hinweg schon den langsamen Zerfall der Sowjetunion beobachtet. Es ist noch vor dem Fall der Berliner Mauer, aber es ist natürlich schon deutlich gewesen, dass da große Veränderungen im Gange sind. Tiananmen hatte aufgrund dieser Schließung allerdings auch wiederum negative Effekte für die wirtschaftliche Entwicklung, weil in dem Rahmen auch plötzlich wieder mehr Kontrolle auf allen Ebenen eingeführt wurde und über mehrere Jahre war es tatsächlich so, dass die wirtschaftliche Entwicklung zwar nicht vollkommen stagnierte, aber zumindest nicht mehr auf dem gleichen Niveau stattfand wie zuvor. Das änderte sich dann 1992 mit der Südtour Dengs. Er ist in die südlichen Provinzen gefahren. Das waren diejenigen, die sich am meisten schon wirtschaftlich verändert und entwickelt hatten und hat dort auch einige sehr wichtige Reden gehalten, die später als Leitlinien dann weiter auch verfolgt wurden, indem er eben gesagt hat, dass das wichtigste Ziel sein müsste, wirtschaftliche Entwicklung über alles zu erreichen. Und auch diejenigen kritisiert hat, die zu stark kontrolliert haben, die zu wenig von diesem Ausprobieren. Er hat das auch die Steine beim Überqueren des Flusses Ertasten genannt. Und diejenigen, die das nicht zugelassen haben, hat er indirekt, aber sehr deutlich kritisiert. Und das war gleichzeitig ein Schub, dass eben die politische Führung, die ja doch immer noch alles kontrolliert hat, gesagt hat, okay, was müssen wir machen? Wir müssen weiter öffnen, wir müssen mehr Experimente zulassen und wir müssen auch investieren. Und damit kamen auch sehr viele externe, internationale Investoren mit ins Land. So, das war die zweite Generation. Wir kommen dann jetzt zur dritten Generation. Von 1993 bis 2003 hat man die dritte Generation und hier sind zwei sehr wichtige Namen. Jiang Zemin, der Staatspräsident von 1993 bis 2003 war und zuvor 1989 schon Parteichef geworden ist und er hat gleichzeitig an seiner Seite seinen Rivalen Li Peng, der Ministerpräsident von 1987 bis 1998 war. Und das ist hier eben der Kern dieser dritten Führungsgeneration. Die sind vergleichsweise heterogen, ich habe es schon gesagt. Wir reden von zwei Führungspersonen, die gleichzeitig als Rivalen verstanden werden. Und es gab auch in dieser Zeit wirklich sehr viele Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei. Sie waren aber gleichzeitig auch sehr pragmatisch und setzten damit eben genau diesen am Ende 1992 durch Deng nochmal unterstützten Kurs des Probierens und des lösungsorientierten Politikmachens fort. dass sie politisch aber weiter nicht sehr große Öffnungen versucht haben, sondern ganz im Gegenteil, es weitere Kontrollversuche gab. Das zeigt sich am Fall der spirituellen Bewegung Falun Gong, der 1998, nachdem es einen Protest gab in Beijing, wurde diese Gruppe teils auch sehr brutal verfolgt. 2002 kommt es zu einer weiteren Ergänzung der zentralen Leitlinien der Kommunistischen Partei Chinas. Bisher waren das der Marxismus-Leninismus, der Maoismus und dann in der Folge auch die Theorien Dengs. Nun kommt das sogenannte dreifache Vertreten hinzu. Und das stipuliert, dass die Kommunistische Partei drei Aspekte vertreten soll, nämlich zum einen die Erfordernisse, die eine Entwicklung fortschrittlicher Produktivkräfte Chinas mit sich bringt. Zweitens soll eine fortschrittliche Kultur und deren Grundlagen in China auch vertreten werden. Und zum dritten die grundlegenden Interessen der überwältigenden Mehrheit des chinesischen Volkes. Dann komme ich jetzt zur vierten Generation der Führerschaft der Kommunistischen Partei Chinas. Hier haben wir zwei zentrale Namen. Hu Jintao war Staatspräsident von 2003 bis 2013 und Wen Jiabo war Ministerpräsident in der gleichen Zeit. Diese vierte Generation ist deutlich homogener. Was wichtig ist, ist, dass zum einen 2004 das dreifache Vertreten, das ich gerade genannt habe, nicht mehr nur kommunistische Leitlinie wird, sondern sogar Verfassungsrang erhält. Und wir sehen in dieser Zeit eine sehr starke Entwicklung des Landes, beziehungsweise vieles, was eben vorher vorbereitet worden ist, setzt sich jetzt um in konkrete Zahlen. Man spricht in dieser Zeit ab etwa 2000 dann auch häufig vom realen großen Sprung in Referenz auf die Kampagne, die Sie ja genannt hatten, Frau Schau, nämlich den großen Sprung nach vorne im Maoismus. Warum sagt man hier, dass dieser große Sprung jetzt real geworden sei? Nun ja, wir haben eben hier eine Zeit wirklich extremen wirtschaftlichen Aufschwungs. 2009 überholt China Deutschland, was die Wirtschaftskraft angeht. Und 2010 Japan. Und damit ist es eben auf diesem Status der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es wird Exportweltmeister und zugleich auch, wenn wir wieder an die vier Modernisierungen denken, das war jetzt die wirtschaftliche, die vierte, die ich genannt hatte, nämlich in Rüstungsangelegenheiten, das wird noch einmal verstärkt. Zugleich ist es auch so, dass es diese Idee gibt, dass die Entwicklung Chinas im Rahmen einer harmonischen und auf die Wissenschaft begründeten Gesellschaft geschehen soll. Und dieser zentrale Punkt, nämlich der auf Wissenschaft begründeten harmonischen Gesellschaft und Entwicklung, das ist ein ganz zentraler Punkt, der mit dieser vierten Generation verbunden wird. Das waren Personen, die selbst grundsätzlich nicht mehr so viel Erfahrungen im Maoismus gesammelt hatten, negative Erfahrungen. Sie hatten ja gesagt, das ist ein tiefgehendes Trauma für viele Personen auch gewesen, die das miterlebt haben. Das ist hier nicht mehr der Fall, zumindest bei den beiden Führungspersonen und vor allem bei Hu. Es ist aber zugleich auch so, dass bestimmte Ideen mit reinkommen und dieses auf Wissenschaft basierende, das ist einer der Punkte, denn man sagt, was hier ganz stark eingebracht wird, das ist zum einen die Technokratie, zum anderen eine starke Bürokratisierung des Systems und zum dritten der Legalismus. Also es werden ganz stark die rechtlichen Grundlagen erweitert. Es wird auch darauf Wert gelegt, dass man sagt, die Partei und die Politik geschehen in einem rechtlichen Rahmen, der vorgegeben wird. Das klingt jetzt für uns sehr stark schon nach einem Rechtsstaat, aber es ist eben gleichzeitig so, man legt sich selbst bestimmte rechtliche Regeln auf und innerhalb von denen kann man dann die eigene Arbeit gestalten. Das führt gleichzeitig dazu, dass sehr viel mehr rechtliche Grundlagen erlassen werden und das aber auch im negativen Sinne für die Zivilgesellschaft und für demokratische Bewegungen, weil wir hier sehr viele oder den Beginn zumindest einer rechtlichen Schließung haben. Es kommt nämlich dann auch wirklich dazu, dass viel mehr Gesetze erlassen werden, die die Kontrolle und das Zurückdrängen der Zivilgesellschaft erlauben. Ein Bild, das aber sehr wichtig war für China, auch im internationalen Kontext, ist, dass die Olympischen Sommerspiele in Peking 2008 als großer Erfolg gewertet werden und damit eben auch ein sehr positives Bild des Landes in die Welt hinaus transportiert werden kann. 2008 passiert aber noch etwas, was wichtig ist und was wir nicht vergessen sollten. Hier wird die Charta 08 veröffentlicht, die von politischen Dissidenten, von chinesischen Intellektuellen veröffentlicht wird und zu mehr demokratischer Öffnung aufruft. Und die Reaktion der politischen Führung zeigt uns, dass die Kommunistische Partei auch einiges tut, um ihr Primat hier aufrechtzuerhalten. Denn die Personen, die das mit unterschrieben haben, als offenen Brief veröffentlicht haben, werden verfolgt und auch inhaftiert. Ich greife nochmal kurz zurück und sage von der zweiten bis jetzt zur vierten Führungsgeneration etwas dazu, wie sich die internationale Politik entwickelt hat. Es ist so, dass die zweite Generation, also unter Deng, die acht Unsterblichen, weiterhin ihre Distanz zur Sowjetunion gewahrt haben. Also das, was schon unter Mao begonnen hat, das wird hier nicht revidiert. Stattdessen sucht diese Generation sogar eine gewisse Nähe zu den USA, zum Westen allgemein. Und auch gleichzeitig eine mögliche Kooperation, zum Beispiel was Wissenschaft und Wirtschaft angeht. Interessant ist auch, dass es genau unter dieser Generation, also direkt nach Mao, zur Einigung mit Großbritannien über Hongkong kommt. In der dritten und in der vierten Generation kann man sagen, dass das weitgehend so aufrechterhalten wird. Die Sowjetunion gibt es dann ja auch schon nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall weiterhin einen Versuch von Kooperation mit dem Westen, wobei der schwierig ist. Also wirkliche Kooperation ist nicht immer unbedingt einfach. Und gerade mit den USA gibt es immer mal kurze Annäherungsversuche, aber dann auch wieder wirkliche Konfliktpunkte bis hin zu leichten militärischen Reibereien beziehungsweise möglichen Konfrontationen, die zum Glück so nie geschehen sind. Aber gerade in den letzten Jahren haben wir das ja auch nochmal gesehen, dass das tatsächlich etwas ist, was sich fortsetzt. China hat durchaus immer mehr den Anspruch entwickelt, auch international eine Rolle zu spielen und mitentscheiden zu können. Und das hat auch zu großen Spannungen geführt. Das ist eben der Hintergrund der internationalen Politik, wirklich sehr kurz nur dargestellt, der auch das heutige Bild sehr stark geprägt hat. Zusammenfassend, jetzt auf diese Generationen zurückgeblickt, ist, denke ich, das Wichtigste, was man sagen kann. Wir haben eine enorme Liberalisierung und Öffnung im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben ein Abkehren von der Zentralverwaltungswirtschaft, also der starken Planung der Wirtschaft durch die politischen Eliten. Wir haben Privatisierungen und es kommt ja sogar so weit, dass die politische Führung dann von einer sozialistischen Marktwirtschaft spricht. Und das ist bis heute das Schlagwort, der Slogan, den China für sich hier nutzt. Zugleich ist es so, dass im Politischen es immer nur vorsichtige Öffnungen gibt und dann aber diese teilweise brutal zurückgerollt werden, wenn man das Gefühl hat, es kommt zu viel Öffnung. Entsprechend, um da auch nur ein paar Beispiele nochmal zu nennen, in der vierten Generation sieht man das auch nochmal. Es ist so, dass einige Politiken Dengs hier tatsächlich dann zurückgenommen werden und es werden staatliche Subventionen in der Gesundheitsvorsorge verstärkt und gleichzeitig wird die politische Kontrolle in der Gesundheitsvorsorge verstärkt. Privatisierungen wurden eingestellt und gleichzeitig wurde die Geldpolitik gelockert. Also auch hier sieht man, man kann gar nicht immer so ganz eindeutig sagen, wir haben die Bewegung gehabt und dann ist das passiert, sondern es ist eigentlich ein ständiges Hin und Her und in verschiedenen Bereichen entwickelt es sich eben unterschiedlich. Jetzt sind wir am Ende der vierten Generation und es kommt die fünfte Generation. Und das mit einem Mann, der hier als Kern gesehen wird, der heute auch noch als einer der ganz zentralen Akteure auch internationaler Politik gesehen wird, nämlich Xi Jinping. Frau Shaw, was können Sie mir über ihn sagen?
Xi Jinping wurde im Juni 1953 in Peking geboren. Sein Vater gehörte damals zur Führungselite unter Mao Zedong, wodurch er selbst zu den sogenannten Prinzen der Partei gehörte. So werden Kinder der Spitzenfunktionäre bezeichnet, die durch die Position ihres Vaters eine Reihe von Privilegien genießen können. In den 1960er Jahren wurde sein Vater allerdings unter Hausarrest gestellt, weil er angeblich an der Veröffentlichung von Mao-kritischen Schriften beteiligt war. Für Xi Jinping bedeutete das fortan eine harte Jugend, die durch die Kulturrevolution nur noch erschwert wurde. Er wurde damals, wie viele in seinem Alter und seiner Herkunft, aufs Land verschickt. Erst 1974 kehrte er nach Peking zurück und gewann dort schnell vielfältige administrative und politische Erfahrung. Sein unaufhaltsamer Aufstieg zum Gipfel der Macht hat allerdings dann doch viele überrascht. Seit 2012 ist er Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas. Es handelt sich um die wichtigste Position im politischen System. Gleichzeitig übt er das Amt des Staatspräsidenten und des Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission aus. Diese Machtfülle ist normal, sie ist im chinesischen Institutionengefüge so angelegt. Allerdings vereint er im Unterschied zu seinen Vorgängern wieder viel stärker Macht in seinen eigenen Händen. Er setzt viel stärker auf Ideologie und machtorientierte Problemlösung und propagiert eine, ja, Wiederbelebung, eine Erneuerung der chinesischen Kultur und Nation. Zusammen mit dem Ausbau des Überwachungsapparats ist sein entschiedenes Auftreten zum Markenzeichen seiner Amtszeiten geworden.
Jetzt hätte ich auch eine ganz konkrete Frage zu Xi Jinping, die mit der Berichterstattung über China in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr zu tun hat. Denn ich habe jetzt häufiger gelesen, dass er im Oktober 2022 vom Nationalen Volkskongress, also durch die Delegierten der Partei, zu einer dritten Amtszeit bestellt worden sei, als Vorsitzender der Partei, als Generalsekretär der Partei und als Staatspräsident. Jetzt habe ich mich ja mit diesen Änderungen unter Deng beschäftigen können und habe da gelernt, 1982 wurde eine Amtszeitbegrenzung auf 2 Amtszeiten eingeführt. Wie kann ich das beides zusammenbringen?
Dies verdeutlicht nochmal, wie er versucht, immer mehr Macht in den eigenen Händen zu sammeln. Er hat es geschafft, im Jahr 2018 eine Verfassungsänderung durchzusetzen, wodurch auch seine eigenen Ansichten mit in die Verfassung aufgenommen wurden. Und im Oktober 2022 konnte er so für seine dritte Amtszeit gewählt werden.
Vielen Dank für diese Klärung, denn das war tatsächlich etwas, worüber ich dann auch länger nachgedacht hatte und mich vor allem auch gefragt habe, warum man einer solchen Amtszeitverlängerung, die wir ja durchaus vielleicht nachvollziehbar finden können, warum dem eben stattgegeben wurde. Und ich glaube, Sie haben hier schon sehr interessant skizziert, welche Bewegungen, welche Entwicklungen wir eben in dieser fünften Generation jetzt sehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben versucht, Ihnen in der heutigen Episode einen möglichst konzentrierten Überblick über eine sehr ereignisreiche Periode in der Geschichte Chinas, eines riesigen Landes mit einer noch viel längeren und sehr komplexen Geschichte zu geben. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, das können hier nur Schlaglichter sein. Wir hoffen aber, dass Sie damit einen interessanten Einstieg zum einen gefunden haben in das Thema, dem wir uns in dieser Serie widmen möchten. Und vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen schon mal haben für die Dinge, die wir im Weiteren gerne diskutieren möchten. In unserer nächsten Episode werden wir uns nämlich einmal genauer anschauen, wie eigentlich das System Chinas, und zwar das politische System, das Regierungssystem genau aufgebaut ist und wie darin Politik betrieben werden soll und teilweise betrieben wird. Wir hoffen, dass Sie vor dem Hintergrund dieser Episode jetzt noch mehr Lust haben, sich das anzuhören und freuen uns darauf, wenn Sie wieder einschalten. Frau Shaw, ganz herzlichen Dank für Ihre detailreichen Erklärungen und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch sehr aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.